Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Luca Pizzato, schönen guten Abend. Wir haben die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft in der Sendung. Wir machen eine Zeitreise zurück zur Farbpracht der anarchistischen Neoimpressionisten in einer Potsdamer Ausstellung. Wir werfen einen Blick auf die aktuelle, katastrophale Lage in Venezuela nach den Erdbeben. Wie steht es um die Kulturlandschaft und um Kulturstätten vor Ort? Und wir besichtigen ein Gebäude für die Zukunft. Eine Kita in München, entworfen vom Architekten Francis Quéré in München. Zuerst aber zu einem, der die Filmkultur über Jahrzehnte prägte. Der gebürtige Brite Moritz de Hadeln. Sein Biograf nannte ihn Mr. Film Festival. Denn er leitete die ganz großen Filmfestivals in Europa. Locarno, Venedig, die Berlinale. Letztere prägte er über 20 Jahre lang. Am 4. Juli ist er nun im Alter von 85 Jahren gestorben und wir wollen auf sein Leben und Wirken blicken mit der Filmkritikerin Katja Nikodemus. De Hadeln hat ja selbst im hohen Alter noch die Filmfestspiele in Berlin besucht, mit Gehstock auf dem roten Teppich. Mit ihm geht eine der prägendsten Persönlichkeiten der deutschen und europäischen Filmfestivallandschaft, aber an erster Stelle ja auch ein Filmfan, ein Liebhaber des Kinos, oder?
Ja klar, er war ein leidenschaftlicher Liebhaber des Kinos, auch wenn das nicht immer so rüberkam durch seinen etwas steifen, staatsmännischen, fast so ein bisschen Churchillhaften Habitus. Wie Churchill war ja auch ein starker Raucher, also ein Zigarettenkettenraucher, und er mochte Whisky nach eigenen Angaben sehr. Und natürlich kann man so ein Festival wie Berlinale nur 21 Jahre lang leiten, wenn man im Jahr hunderte Filme sehen muss, wenn man das Kino liebt, auch wenn Moritz de Hadeln, ja, der in England geborene Schweizer, der es mit der deutschen Sprache nie so richtig warm wurde, der sagte manchmal auf Pressekonferenzen immer wieder das Film, und das fand ich eigentlich anrührend.
Ich habe es ja gesagt, er war von 1980 bis 2001 Chef der Berlinale. Mhm. Was waren das denn für Filmfestspiele in Berlin unter de Hadeln?
Also man kann sagen, was die äußere Gestaltung angeht, da war er nicht ja der Host, der charmante, herzliche Gastgeber, der jetzt zum Beispiel sein Nachfolger Dieter Kostlik eindeutig war. De Hadeln war eher der Manager, der Macher. Und zwar auf eine Weise, die manchmal eben ein bisschen ungehobelt wirkte. Und für mich bleibt eigentlich seine wichtigste inhaltliche Leistung die Öffnung der Berlinale als erstem großen Festival zum asiatischen Kino und insbesondere zum chinesischsprachigen Kino. Es war wirklich Moritz de Hadeln, der die fünfte Generation des chinesischen Kinos zur Berlinale holte. Also das chinesische Kino ohne Propaganda. Und Zhang Yimous Film Rotes Kornfeld über grausame Zustände in der chinesischen Provinz mit Gong Li in der Hauptrolle, der gewann 1988 den Goldenen Bären. Und damit hat Moritz de Hadeln wirklich Berlinale-Geschichte geschrieben.
Er hat ja das Filmfestival sowohl vor der Wende im geteilten Berlin als auch dann nach der Wiedervereinigung geleitet. Und diese politischen Umstände, als auch den Konflikt zwischen West und Ost, den hat er ja durchaus im Programm gespiegelt. Ich las auch davon, wie er sogenannte Verbotsfilme auf dem Festival zeigte, also Filme, die in der DDR zensiert wurden. Hat denn de Hadeln dieses politische Profil der Berlinale, das es ja bis heute noch hat, unter seiner Leitung geschärft?
Also ja, die Berlinale war ja 1951 auf Initiative der US-Alliierten als Schaufenster der freien Welt gegründet worden. Und man kann sagen, es war Moritz de Hadeln, der es zu einem Scharnier von Ost und West gemacht hat. Also er fuhr zum Beispiel auch in die Sowjetunion, er hat da Filme angeschaut, da gab es Geschichten darüber, wie er mit Mitreisenden sich auf dem Klo mit Klospülung unterhalten hat, um nicht abgehört zu werden. Und er hat zum Beispiel 1980 Konrad Wolfs Solo Sunny, den DDR-Film über die Schlagersängerin und Bohemienne, gezeigt mit Renate Krössner in der Hauptrolle. Die hat den Silbernen Bären gewonnen als beste Darstellerin. Und das waren wirklich politische Glanzpunkte. Das war sein Verdienst.
Warum musste er gehen? Beziehungsweise warum wurde er vom damaligen Kulturstaatsminister Michael Naumann durch Dieter Kostlik abgelöst?
Also erstmal sind ja 21 Jahre eine ordentliche Zeit. Und ich glaube, es lag nicht an den Filmen. Also in seinem letzten Jahr, da liefen sensationelle Filme. Steven Soderberghs Traffic, Filme von Spike Lee, Patrice Giroux, Lucrezia Martel, Gus Van Sant, Park Chan-wook, da würde sich jeder Festivalchef heute oder Chefin die Finger danach lecken. Aber Moritz de Hadeln, der hatte einen blinden Fleck, und das war das deutsche Kino und die deutsche Filmbranche. Da ließ er es an Diplomatie fehlen, da hatte er auch keine richtige Geschmackssicherheit. Und ich glaube, sehr geschadet hat ihm dann die Tatsache, dass Oskar Röhlers Film Die Unberührbare mit Hannelore Elsner in der Rolle der Schriftstellerin Gisela Elsner, dass er diesen Film im Jahr 2000 nicht im Wettbewerb gezeigt hat, sondern in der Sektion Panorama. Das hat ihm, glaube ich, so ein bisschen nicht das Genick gebrochen, aber es war, glaube ich, dann, das hat sein Ende eingeleitet.
Mhm. Noch kurz zum Schluss, was bleibt denn von der Haldens Berlinale bis heute?
Also auf jeden Fall doch der Berlinale Teddy, die Auszeichnung für den besten schwul-lesbischen Film. Der ja, wurde 1986 von ihm mitbegründet und den Teddy, den hat nur dieses Festival und den verdanken wir Moritz de Hadl.
Über das Filmerbe von Moritz de Hadl in Berlin, die Filmkritikerin Katja Nikodemus zum Tod des ehemaligen Berlinale-Leiters. Und jetzt zur Malerei. Leuchtende Farben, Licht als malerisches Motiv, das Landschaften erstrahlen lässt. Die Malerei der Impressionisten begeistert auch heute noch mit ihren getupften Natureindrücken in Öl auf Leinwand. Paul Signac führte diese Tradition als Neo-Impressionist fort und entwickelte gemeinsam mit Georges Seurat eine neue Methode. Er zerlegte den Pinselstrich, zerstreute die Farbe in kleine Punkte und wollte damit die natürliche Wirkung von Licht imitieren. Das Museum Barberini in Potsdam zeigt jetzt unter dem Titel Symphonie der Farben die erste umfassende Signac-Ausstellung in Deutschland seit 30 Jahren. Carsten Probst hat sie sich angesehen.
Das Wasser in der Meeresbucht schimmert in lichtem Türkis. Es hat die Farbe des Abendhimmels angenommen. Still nähert sich ein Fischerboot dem felsigen Ufer. Es scheint direkt auf den Betrachter zuzugleiten, mit hoch aufgerichtetem Segel, das sich in den leicht gekräuselten Wellen spiegelt. Im Hintergrund erkennt man etliche weitere Fischerboote, die sich im Horizont aufzulösen scheinen. Die Abendstimmung, so der Titel des Gemäldes, ist eines der bekanntesten Werke von Paul Signac, entstanden 1891. Normalerweise hängt es im Museum of Modern Art in New York. Als eine von zahlreichen hochkarätigen Leihgaben ist es aber nun in der Ausstellung in Potsdam zu sehen. Und schaut man genauer hin, dann erkennt man, dass das Wasser, der Himmel, die Fischerboote und auch die Küste auf diesem Gemälde aus unzähligen winzigen Farbpunkten zusammengesetzt sind. Sie erzeugen harmonische Übergänge zwischen Vorder- und Hintergrund und lassen die Malerei ein wenig wie ein Mosaik aussehen. Ein Stil, den schon Paul Signacs Mentor, der Maler Georges Seurat, auf dem ersten neoimpressionistischen Programmbild vorgeführt hat, dem Sonntagnachmittag auf der Insel Grand Jatte von 1884. Die Landschaft soll erst im Auge des Betrachters entstehen. Die Hand des Malers schafft lediglich die Voraussetzungen, indem sie die Farbpunkte als Komplementärkontraste nach den Gesetzen der Optik einsetzt. Aber die harmonisch sanfte und dekorative Anmutung der neoimpressionistischen Landschaften täuscht. Paul Signac und der Bewegung der Neoimpressionisten ging es nicht um ein bürgerliches Malerei-Idyll. Im Gegenteil, die meisten Neoimpressionisten waren gesellschaftskritische KünstlerInnen. Viele von ihnen hingen dem anarchistischen Zeitgeist an. Signac verstand sich nach dem frühen Tod seines Mentors Georges Seurat als Wortführer der neoimpressionistischen Bewegung, sagt Kuratorin Nerina Santorius.
Sie waren in Frankreich sehr umstritten. Er musste diese Bewegung immer sehr verteidigen, weil der Vorwurf war, dass dieses Pointillieren, dieser Punktauftrag, dass das die künstlerische Handschrift zerstört oder verleugnet. Und wenn man sich aber in der Ausstellung umschaut, wird sehr schnell deutlich, dass das nicht der Fall ist und dass es sehr unterschiedliche Stile gibt innerhalb dieser Bewegung und auch innerhalb des Werks eines einzigen Künstlers. Also das variiert sehr stark.
Die Potsdamer Ausstellung zeigt auch andere bekannte Positionen dieses neoimpressionistischen Netzwerks, wie Edmond Cros, Anna Bosch, Jeanne Selmersheim-Degrange, Theo van Rösselberghe und Camille Pissarro, aber auch Henri van de Velde. Ihn kennt man in Deutschland ja eher als Gründer der Weimarer Kunstgewerbeschule, also als Pionier des Gesamtkunstwerks. Das Dekorative und Ornamentale der neoimpressionistischen Malerei war aber kein gefälliger Selbstzweck, sagt Nerina Santorius, sondern Teil einer Utopie, der Überwindung der gesellschaftlichen Gegensätze zu einem höheren Ganzen.
Ich glaube, das muss man nochmal mitdenken, wenn man über diesen Dekorationsbegriff nachdenkt. Van de Velde war ja eine ganz zentrale Figur in diesem Netzwerk, der selber auch neoimpressionistisch gemalt hat. Und der ist dann später in Deutschland derjenige, der an seine ganzen Kunden und Auftraggeber diese neoimpressionistischen Bilder vermittelt. Das ist ganz stark davon die Rede, wie gut sich diese neoimpressionistischen Bilder für diese Van de Velde-Interieurs eignen, die dann richtig eingebaut werden in diese Raumausstattungen.
Die Malerei Boussignacs und der Neoimpressionisten wirkt auf diese Weise fast schon wie eine Frühform der Pop-Art. Das zeigt sich in der Ausstellung vor allem an einer Gemäldestudie von Signac aus dem Jahr 1899. Darauf ist ein stilisierter Abbrucharbeiter zu sehen, der mit nacktem Oberkörper eine Spitzhacke schwingt. Ein Symbolbild für den Abriss der bürgerlichen Ordnung. Zugleich aber in seiner plakativen Erscheinung ein überaus massentaugliches Motiv. So führt die Potsdamer Ausstellung zugleich tief in die Frühformen der politischen Ästhetik der Moderne.
Unser Kunstkritiker Carsten Probst über die Ausstellung »Symphonie der Farben« im Museum Barberini in Potsdam. Und nun ein Blick über Europa hinaus zur anderen Seite des Atlantiks. Das Ausmaß des Erdbebens in Venezuela ist weiterhin nicht absehbar. Noch immer werden Tote geborgen, die Zerstörungen sind verheerend. Zehntausende Wohnhäuser sind zerstört, Straßen und Krankenhäuser beschädigt. Die Regierung hat inzwischen knapp 175 Millionen Euro für den Wiederaufbau in Aussicht gestellt. Wir wollen jetzt darauf schauen, inwieweit Kulturstätten im Land betroffen sind. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Leiter des Goethe-Instituts in Venezuela gesprochen, Thomas Schaumberg. Er war zum Zeitpunkt der Erdbeben in Berlin, inzwischen ist er wieder in Caracas. Das Goethe-Institut liegt in der Hauptstadt mitten in einer der am stärksten betroffenen Gegenden. Thomas Schaumberg habe ich deshalb zunächst gefragt, wie die Arbeit des Goethe-Instituts aktuell nach dem Beben aussieht.
Ja, also es stimmt, in Caracas sind vor allem der Stadtteilbezirk Chacao betroffen gewesen und dort die Regionen Los Palos Grandes und Altamira. Und genau in Altamira befindet sich eben das Goethe-Institut. Wir haben Glück gehabt, weil wir, als wir in diese Liegenschaft hineingezogen sind, die Fundamente verstärkt haben und Erdbeben sicher gemacht haben. Das hat uns jetzt wahrscheinlich auch gerettet. Also es gibt leichte Schäden an den Wänden und in der Fassade. Was mir besonders leid tut, ist die Bibliothek. Also es gab einen Wasserschaden, weil durch das Erdbeben die Rohre explodiert sind und dadurch natürlich alle Regale und der ganze Bücherbestand jetzt erstmal flöten gegangen ist. Aber zum Glück ist die Infrastruktur, also der Serverraum oder auch die Klassenräume, soweit intakt geblieben. Wir haben jetzt allerdings natürlich trotzdem für den Publikumsverkehr geschlossen, auch weil in den letzten Wochen natürlich die Aufräumarbeiten direkt um das Institut im vollen Gange waren. Man darf auch nicht vergessen, so um die 200 Meter vom Institut entfernt ist neben einem Café, wo ich normalerweise auch immer sitze, ein 15-stöckiges Gebäude, völlig in sich zusammengesunken, ne? Direkt gegenüber ein weiteres. Es sah gerade in den Tagen nach dem Erdbeben dort auch schon sehr postapokalyptisch aus. Deswegen war im Normalbetrieb erstmal nicht zu denken.
Weil Sie jetzt von den Wiederaufbauten sprechen, wie gestaltet sich denn gerade der Alltag für die Venezolaner, VenezolanerInnen? Also auch hinsichtlich kultureller Teilhabe, gibt es noch eine Art Normalität? Also werden auch Museenbesuch, Theater, Kino?
Also gerade im Moment liegt eigentlich in der Hinsicht alles brach, auch weil gerade eine Staatstrauer ausgerufen wurde. Die verbietet jetzt erstmal auch öffentliche Veranstaltungen, Events, auch Kulturveranstaltungen. Es sind auch viele Kulturveranstaltungen jetzt in Mitleidenschaft genommen worden, wie zum Beispiel in La Guaira auch selber. Der Kulturminister ist vor ein paar Tagen rumgefahren und hat sich angeschaut, was davon noch übrig geblieben ist, aber auch hier unser wichtigster Partner, das Staatstheater, Teatro Teresa Carreño, da gibt's Risse in der Decke und naja, wer will schon in die Oper gehen, wenn in der Decke oben Risse sind? Ich nehme auch wahr, dass die Leute irgendwie traumatisiert auch sind von dem, was passiert ist, von dem ganzen Leid, was man auch sieht, von den Geschichten, die man hört, von dem, wie man selber auch das Erdbeben erlebt hat. Ich habe gestern eine Mitarbeiterversammlung gemacht und man lag sich erstmal in den Armen, weil man sich irgendwie seit 2 Wochen nicht mehr gesehen hat, seitdem das Erdbeben war. Und hatte auch erstmal ein großes Bedürfnis, wieder Zeit miteinander zu verbringen. Also ich glaube, das wird noch dauern, bis man wieder in so eine Art Normalbetrieb, auch was den Kulturbereich angeht, wieder zurückkommen kann.
Wie steht es denn um die kulturelle Infrastruktur? Können Sie trotzdem schon absehen, inwieweit Kultureinrichtungen und Kulturstätten, auch Denkmäler, betroffen sind von dem Erdbeben?
Ja, also sehr, sehr unterschiedlich, muss man sagen. Also gerade auch die mediale Aufmerksamkeit ist auf La Guaira gerichtet. Da war ich jetzt auch am Sonntag, da ist das Ausmaß der Zerstörung schon sehr, sehr dramatisch. Und da sind auch Kultureinrichtungen in Mitleidenschaft gezogen worden. Hier in Caracas hängt es sehr davon ab, wo man ist, ne? Und der Schaden, den muss man erst noch so richtig auch beurteilen. Also es kann ja sein, dass das Risse in der Wand nicht unbedingt die Infrastruktur in unseren Fundamenten angegriffen hat und andere Dinge, die nicht so dramatisch aussehen, sind dann irgendwie viel schlimmer.
Ja, diese Katastrophe ist ja quasi sozusagen die Spitze eigentlich von einer Reihe von Krisen, die die venezolanische Gesellschaft erlebt. Also ich denke jetzt an die stagnierende Wirtschaft, die verheerende Inflationsraten aufweist. Ich denke an die Interimsregierung, die seit der völkerrechtswidrigen Entführung Maduros durch die USA intakt ist. Also auch eine Art politische Unsicherheit gibt es. Es gibt eine wirtschaftliche Unsicherheit, jetzt dieses existenzielle, einschneidende Naturereignis. Ich frage mich, was eine solche Gesellschaft noch zusammenhält.
Ja, also erstmal hält sie zusammen, weil sie zusammenhalten muss und weil die Menschen auch gelernt haben, dass sie sich selbst helfen müssen, wo der Staat einfach versagt und nicht mehr da ist. Was die Krisen angeht, ich habe gerade gestern mit einem Freund von mir gesprochen, der ist 5 Jahre jünger als ich, bin 35. Wenn man so zwischen 1990 und 1995 geboren ist, dann war man ein Kind, als Chavez an die Macht kam und diesen Staat umgebaut hat. Und dann hat man eigentlich in seiner Jugend und in seiner Zeit als junger Erwachsener eigentlich nichts außer Krise und Chaos erlebt. Ob das jetzt die Enteignungen waren, ob das die Proteste waren, ob das die Hyperinflation war, ob das die Unruhen bei den Wahlen waren, ob das der Bombenangriff jetzt am 3. Januar war oder eben jetzt dieses Erdbeben. Also ich frage mich das ehrlich gesagt auch, woher man da eigentlich noch die Kraft nimmt, weiterzumachen. Und die Antwort war, wir haben es ja nicht anders gelernt. Also was sollen wir tun, als weitermachen?
Über die venezolanische Gesellschaft nach der Erdbebenkatastrophe der Leiter des Goethe-Instituts Caracas, Thomas Schaumberg. Nach vorne schauen und Zukunft gestalten, das ist auch das Credo des burkinisch-deutschen Architekten Francis Kéré, wie es auch meinem Kollegen Julian Ignatowitsch sagte.
Es ist sehr wichtig, dass wir voller Fantasie auch die Zukunft gestalten. Was ist denn oder was sind wir denn, wenn wir die vergangenen Bauten bewundern, nicht selber in der Lage sind, was Frisches zu schaffen. Und es ist wichtig, dass wir auch in uns tief reingehen und fantasievolle Gebäude schaffen, damit die nächste Generation auch inspiriert wird. Sonst ist nur Stillstand.
Die Zukunft gestalten, dazu passt sein neuestes Werk geradezu perfekt. Eine Kita in München. Kéré ist seit 2017 Professor an der Technischen Universität München und hat nun mitten auf dem Campus die sogenannte Kinderoase gebaut. Heute wurde sie feierlich eingeweiht. Julian Ignatowitsch hat das Gebäude vorab mit dem Architekten besichtigt.
Von außen glänzt die neue Carré-Kita bronzefarben in der Münchner Sonne. Ein echter Blickfang, das Gebäude. 22 Meter hoch, mit seiner hervorstehenden Glasfassade, die von Cortenstahllamellen verschattet wird. Kinderoase steht in großen, bunten Buchstaben neben dem Eingang. Immer wieder bleiben Menschen stehen und schauen sich den Bau genauer an. Architekt Francis Kéré öffnet die Tür und führt herein in einen offenen, runden Eingangsbereich.
Es ist immer erstmal hell, dieser Bereich. Das ist ein Treppenhaus. Und von hier aus dürfte man auch den Himmel sehen. Den bayerischen Himmel, der dann die Wolken laufen, und das wollen wir, dass die Kinder das Gefühl haben, sie haben Tageslicht, das ist warm hier, es ist angenehm, das regt die Fantasie an.
60 Kinder von TUM-Mitarbeiterinnen und Studenten werden hier ab September betreut. Auf 5 Stockwerken und 700 Quadratmetern. Sicher ist es eine der schönsten und außergewöhnlichsten Kindertagesstätten der Welt. Und somit auch ein Zeichen, Kinder zählen, Kinder sind unsere Zukunft. Kéré geht durch die Rotunde, die kreisrunde Treppe hinauf und klopft gegen die Wand.
Das hier ist Holz, das Treppenhaus ist Holz, auch der Fahrstuhlkern ist Holz. Wir wollten beweisen, dass es geht.
Das ganze Gebäude ist ein Holzbau, für Deutschland sehr ungewöhnlich, auch wegen der hohen Brandschutzauflagen. Durch das Stahlgerüst an der Fassade und einen großzügigen Fluchtweg auf der Gebäuderückseite erhielt Kéré in einem langwierigen Prozess die Genehmigung für seinen Holzbau.
Das ist toll, weil Holz eine nachwachsende Ressource ist, ein Baustoff ist. Das heißt, wir Menschen können aktiv das beeinflussen. Auch vom Sehen und von Anfassen. Man weiß, was es ist. Ja? Und die Haptik, aber auch die Freude, das schafft eine angenehme Atmosphäre zum Lernen, weil Holz natürlich so schön und so gut ist, das beruhigt.
Wir sind in den Kinderspielräumen angelangt. die größtenteils auf der Gebäudehinterseite, abgewandt von der Straße liegen, für mehr Ruhe. Runde Formen und bunte Farben dominieren hier. Ein wenig fühlt man sich wie in Waben eines Bienenstocks. Carrés Ziel war es,
Räume so zu kreieren, dass die Kinder sich da wohlfühlen, dass sie angeregt werden zu spielen.
Das erste Highlight ist eine Rutsche, die alle Stockwerke miteinander verbindet, sodass Kinder unterschiedlicher Altersstufen miteinander in Kontakt kommen und zusammen spielen können. Das zweite Highlight ist die sogenannte Himmelswiese auf dem Dach, wo Tomaten und Erdbeeren blühen, wo die Kids ebenfalls toben können und dabei ihre Stadt aus einem anderen Blickwinkel kennenlernen.
Sie sehen die Frauenkirche drüben. Ja, die Kinder sind hier und spielen und haben eine andere Perspektive zur Stadt. Man sieht alles. Den Glockenturm unserer Universität. Es ist wunderbar.
Sein Leben lang hat sich Carré für Kinder eingesetzt und für sie gebaut. 2001 schenkte er seinem Heimatdorf Gando in Burkina Faso eine Schule, die er in den Jahren danach mit Lehrerunterkünften und Bibliothek immer weiter ausbaute. Er hat ein Waisenhaus, Lern- und Gemeindezentren geplant, in Uganda, Kenia oder Mosambik. Ein sozial engagierter Architekt, der gerne mit einfachen Baustoffen und lokalem Handwerk zusammenarbeitet. Jetzt hat er mit der Kita sein erstes öffentlich zugängliches Gebäude in Deutschland errichtet. Das Budget von 10 Millionen Euro wurde am Ende zwar überschritten, doch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Gleich neben dem Münchner Museumsviertel, neben renommierten Bauten wie der alten Pinakothek oder der Glyptothek, ist die Kinderoase eine weitere Ikone. Sie bereichert München und die Universität und sie erfüllt einen guten Zweck für die Kinder. Für die Zukunft.
Julian Ignatowitsch über die heute eingeweihte Kita in München des Architekten Francis Carré. Die Stadt Köln hat eine Restitution beschlossen. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, das Wallraf-Richerts-Museum gibt die Federzeichnung Venus und Amor des Künstlers Johann Rottenhammer des Älteren an die Erben des jüdischen Sammlers Michael Berolzheimer zurück. Der Kunstsammler und Jurist musste bei seiner Emigration während der NS-Zeit einen Teil seiner Kunstsammlung zurücklassen. Die Zeichnung wurde 1939 von den Nazis versteigert und gelangte dann über mehrere Eigentümer in den Besitz des Kölner Museums. Der Rat der Stadt hat nun die Restitution beschlossen. Auch Sinti und Roma zählen zu den Opfern des NS-Staats und auch nach 1945 ging die Diskriminierung weiter. Gestern wurde von der Bundesregierung beschlossen, dass künftig eine historische Kommission das Unrecht an den Sinti und Roma aufarbeiten soll. Michael Brandt, der Antiziganismusbeauftragte der Bundesregierung, wird die Mitglieder der Kommission auswählen.
Die Lage der Sinti und Roma wird bei uns oft sehr schwarz und sehr weiß diskutiert oder berichtet oder ignoriert. Es gibt gezielte ins Visier nehmen von Minderheiten. Es gibt aber auch viel Unkenntnis. Zum Beispiel, dass es überhaupt den Völkermord an den Sinti und Roma gab. Über 500.000 Frauen und Männern sind ermordet worden. Und es ist ein Mantel des Schweigens darüber gehüllt worden.
Das wird die Kommission nun ändern, so Michael Brandt in Deutschlandfunk Kultur. Das National Museum of American History in Washington D.C. zählt zu den bestbesuchten Museen der USA. Nachdem es sich lange in seiner Dauerausstellung sehr patriotisch präsentiert hat, rücken seit einigen Jahren auch selbstkritischere Aspekte in den Fokus. Zudem wurden gesellschaftliche Bewegungen wie MeToo und Black Lives Matter als Themen aufgegriffen. Das missfällt erwartungsgemäß der aktuellen Regierung. Eine von ihr eingesetzte Kommission wirft dem Museum nun vor, Zitat, extremen politischen Aktivismus zu betreiben und das Vertrauen in amerikanische Institutionen zu untergraben. Da die Trump-Regierung im Aufsichtsgremium sitzt, drohe nun ein revisionistischer Umbau des Museums. Das schreibt heute die Süddeutsche Zeitung. Geschichtsschreibung per Regierungsdekret heißt es weiter, das sei bislang nur in Diktaturen üblich gewesen. Der in Graz lebende und aus dem Kongo stammende Autor Fiston Mwanza Mushila erhält den mit 15.000 Euro dotierten Erich-Fried-Preis. Mushila schreibt in 6 Sprachen. In seinen Texten spiegeln sich die Erfahrungen seiner beiden Länder wider. Der Demokratischen Republik Kongo und Österreich, heißt es in der Begründung der alleinigen Jurorin Daniela Seel. Und trotz allen Entsetzens lasse er uns schonungslos über die Welt und uns selbst lachen. Und der US-amerikanische Schauspieler George Clooney wird beim diesjährigen Filmfestival von Venedig mit einem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet.
Die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. Vielen Dank. Damit endet auch Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Luca Pizzato. Gutes Weiterhören.